Ja, ich freue mich zur dritten Episode der Staffel rund um den Fachkräftemangel in der Sozialwirtschaft, die aufnehmen zu dürfen. Wieder mit meiner Kollegin Marion. Hallihallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist, da freue ich mich. Ja, und natürlich wieder mit einem Gast, den wir eingeladen haben und der freundlicherweise dann auch relativ schnell zugesagt hat. Und zwar sprechen wir heute mit Florian Fickler vom WIFOR-Institut. Ich würde, bevor ich dann sofort das Mikrofon an dich rübergebe, ein kurzes Zitat aus einer Studie aufgreifen, die du gerade, Florian, gemacht hast. Da steht in der Zusammenfassung drin, dass wir uns in den Bereichen Erziehung, Sozialarbeit und Pflege nicht am Rand, sondern im Zentrum der Gesellschaft befinden. Diese Branche sichert Teilhabe, Zusammenhalt und Lebensqualität. Und allein das war für uns ein Anlass, anzufragen und zu sagen, was machst du denn eigentlich, Florian?
Ja, danke Henrik, danke Marion für die Einladung, hat mich gefreut. So vorweg, ich bin Volkswirt, habe das studiert, aber immer mit so einem Fokus auf Arbeitsmärkte gehabt. Also man kann ja Volkswirt auch sehr, sage ich mal, sich mit Zahlen und Aktien und so weiter verwurschteln. Mich hat das immer mehr interessiert, was passiert eigentlich mit Menschen in so einer Volkswirtschaft. Das ist ja eigentlich, sind nicht nur die zentralen Akteure, wenn man sich so ein bisschen die Theorie anguckt, sondern eigentlich, wenn man es, finde ich, von meiner Perspektive anguckt, auch das, was ja einen am meisten interessieren sollte, wo passiert was? Wie gut geht's Menschen in der Volkswirtschaft? Wie interagieren die miteinander, aber auch eben in den, ich sage jetzt mal, Märkten, wenn man es ein bisschen theoretisch betrachtet. Und die Sozialwirtschaft, steckt jetzt ja auch schon das Wort Wirtschaft mit drinnen, ist ja auch ist ein ganz großer Akteur eigentlich. Du hast gerade die Schule aus Sachsen angesprochen. Da habe ich jetzt in der Zahl ungefähr drin, dass es knapp 12% der Beschäftigten sind, die da in der Sozialwirtschaft mehr oder weniger direkt, indirekt beschäftigt sind. Das ist ja schon mal eine relativ große Zahl, wenn man das auch mit anderen Bereichen, die vielleicht ein bisschen mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen, wie die Automobilindustrie oder so, vergleicht. Was mache ich jetzt den ganzen Tag? Ich arbeite bei WIFOR, ich bin hier Volkswirt, ich leite hier ein Team von anderen Ökonomen, aber auch Politikwissenschaftlern und Soziologen, die sich Arbeitsmarktfragen anschauen. Wir schauen oft in den Bereichen der Transformation, würde ich mal grob nennen, das sind teilweise erneuerbare Energien, aber eben auch Bereiche wie Gesundheitswirtschaft, Sozialwirtschaft, wo es einfach gerade sehr, sehr große Umwälzungen gibt. Da schauen wir uns quasi oft immer so mit so einer größeren Makrolinse drauf, versuchen so ein bisschen den Blick von oben drauf zu bringen, versuchen zu gucken, wie sieht denn Angebot, Nachfrage aus, gibt es genügend Arbeitskräfte, wie viele Arbeitskräfte bräuchte man denn eigentlich und wo hängt's und was kann man vielleicht tun, damit es nicht mehr so hängt. Und dafür schauen wir dann auch gerne mal relativ tief rein, sprechen mit Leuten vor Ort, wie jetzt in der Sachsen-Studie mit recht vielen Trägerorganisationen gesprochen haben, und versuchen dann quasi so ein Bild zu machen, was uns dann hilft zu sagen, wie sieht denn der Arbeitsmarkt aus? Wie wird er beeinflusst von diesen globalen Makrotrends? Demografie ist natürlich eins, Wirtschaftswachstum oder Energiekrise sind so andere Schlagwörter. Und wie schafft man es quasi, in so viel Unsicherheit Sicherheit für das zu geben, was Menschen ganz wichtig ist, nämlich für ein alltägliches Einkommen? Und dafür versuchen wir quasi irgendwie Leitplanken zu schaffen mit der Forschung, die wir machen.
Kannst du noch ganz kurz, WIFOR-Institut, also A, für was steht die Abkürzung? Und B, ihr werdet beauftragt dann von wem? Oder wie kommt ihr sozusagen dazu? Wer sind Kunden? Oder ja, wie kann man da irgendwie drauf schauen?
WIFOR ist ganz kreativ für Wirtschaftsforschung.
Das ist einfach.
Wir sind jetzt seit 15, 16 Jahren privates Institut, Ausgründung aus der TU Darmstadt. Und haben so drei Schwerpunkte. Ich setze mit meinem Team vor allem im Arbeitsmarkt und dann gibt es noch einen Forschungsbereich in der Gesundheitswirtschaft und eins in der Nachhaltigkeits-Impact-Forschung, Auswirkungsforschung. Wir arbeiten relativ interdisziplinär, aber haben natürlich unsere Schwerpunkte, sage ich mal, so in diesen Forschungsfeldern. Aufträge sind Auftraggeber bei mir im Bereich, sind vor allem öffentliche und Gewerkschaften, würde ich sagen. Wir haben auch ein paar im privaten Bereich, aber das ist wirklich so Studiengeschäft, würde ich mal sagen, ist für uns eigentlich das Hauptding, was wir machen. Wir schreiben sehr viele Studien und das können dann eben Verbände, Gewerkschaften, öffentliche Auftraggeber von meistens, sage ich mal, eher Staat oder Bundesebene sein, kommunal sitzt. Oft dann sind wir, gucken wir von zu weit oben drauf tatsächlich. Ja.
Okay, danke. Marion, magst du einsteigen? Soll ich?
Mach du mal.
Okay, mache ich gerne. Also wir haben ja zwei Episoden bisher aufgenommen in dieser Staffel. Wir hatten eine Episode aus der Perspektive Gewerkschaft mit der Frage, kommen wir zu einer Deprofessionalisierung durch den Fachkräftemangel in der sozialen Arbeit oder in der Branche insgesamt. Und wir hatten dann eine zweite Episode zum Thema, was könnte das Gegenteil sein gegebenenfalls, beziehungsweise ganz, ganz praktisch, wie kann ein großer Verband oder ein großer Träger auf das Thema Fachkräftemangel reagieren, wo dann ein anderer Weg gegangen wurde, eben mit der Arbeit ohne oder mit weniger in Anführungsstrichen Fachkräften umgehen zu müssen an der Stelle und wie können die gestaltet werden. Und wir haben dann in unserer Reflexion dieser beiden Episoden gedacht, alles super, wir haben eine Perspektive, wir haben die andere Perspektive, aber, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber über was reden wir eigentlich genau? Also, was ist denn eigentlich Fachkräftemangel? Was sagen dann auch eben Zahlen, Daten, Fakten rund um dieses Thema? Natürlich explizit bezogen auf die soziale Arbeit, aber eben auch insgesamt, du hast gerade schon angesprochen, demografischer Wandel. Was bedeutet das denn bezogen auf den Arbeitsmarkt in Deutschland? Du hast eben eine spezifische Studie angesprochen, die wird natürlich verlinkt. Da geht es um Sachsen als Bundesland. Aber ich denke mal, da kann man auch ganz gute Ableitungen treffen in andere Richtungen. Also vielleicht wirklich zum Einstieg ganz grob, wo stehen wir denn aktuell und vielleicht auch ein bisschen Blick in die Zukunft, aber wenn man über das Thema Fachkräftemangel insgesamt und spezifisch für die soziale Arbeit spricht.
Ja, also ist erstmal ein ganz, ganz großes Thema und ich glaube, man muss ein bisschen ausdifferenzieren, was ist denn überhaupt das Wort Fachkräftemangel? Ich glaube, da ist schon ein bisschen die Frage dahinter. Das impliziert ja zunächst, dass es irgendwie Leute gibt, die suchen nach Fachkräften und finden die nicht. Man würde inzwischen, redet man eigentlich oft auch schon von einem Arbeitskräftemangel, weil es gar nicht mehr unbedingt nur auf diese hochqualifizierten Arbeitskräfte angeht, sondern eigentlich quer durch die Bank. Dann in meiner Arbeit komme ich dann ganz gerne auf dieses Argument, ja gut, aber es gibt ja Arbeitslose, so schlimm kann es ja anscheinend eigentlich nicht sein mit dem Fachkräfte- oder dem Arbeitskräftemangel. Da reden wir dann oft von einem Mismatch, also die Personen sind vielleicht nicht in der richtigen Region oder haben nicht die richtige Ausbildung, um da reinzugehen. Das muss gar nicht mal so groß sein, dass man jetzt sagt, die Person wohnt in Bayern und in Hamburg wird wer gesucht, sondern da reicht vielleicht schon, wenn jemand auf der falschen Seite von Hamburg oder von München wohnt und einfach sagt, ich habe keine Lust jeden Tag oder kann dem es auch nicht leisten, jeden Tag 2 Stunden, 3 Stunden zur Arbeit zu pendeln. Also solche Sachen reichen da eigentlich schon aus, um quasi einen Mismatch zu generieren, auch wenn es auf dem Papier teilweise manchmal gar nicht so schlimm aussieht. Die andere Frage, und da sind wir aber, sag ich mal, so gesellschaftlich oder großgesellschaftlich haben wir jetzt das Problem, wenn man sich so Prognosen vom IAB anguckt, das ist das Institut für Arbeits- und Berufsforschung von der Bundesagentur für Arbeit, sind es, glaube ich, so grob 16% bis 2040, die wir an der Erwerbsbevölkerung verlieren werden in Deutschland. Also so zwischen jeder Zehnte und jeder fünften Person irgendwo dazwischen liegen wir, das wird irgendwie wegfallen in den nächsten 20 Jahren. Und das ist natürlich schon eine relativ große Hausnummer, muss man sagen. Das muss man irgendwie ersetzen können. Der Ersatzbedarf, aus meiner Seite so das Wort, was wir immer nehmen, also der Bedarf, der steht allein durch, dass Leute aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, ob das jetzt meistens durch Verrentung ist, aber manchmal auch durch andere Sachen, Krankheit, Pflegetätigkeit im Haushalt oder durch Kinder. Der wächst gerade aktuell deutlich durch die Boomer-Generation. Da wird offiziell immer noch ganz gern von der Altersgrenze von 67 gesprochen, so, damit gehen die alle in Rente. Schaut man ein bisschen in die Zahlen rein, merkt man, dass das durchschnittliche Rentenalter eher so bei 65 ist. Also da hat man schon mal 2 Jahre weniger, die uns da eigentlich zur Verfügung stehen, bis die Boomer-Generation wirklich quasi dann rentenreif ist, wenn man so sagt. Und das sind natürlich Probleme, die uns aktuell ganz stark vor der Haustür stehen. Und denen muss man irgendwie entgegentreten. Jetzt habe ich eigentlich ganz viel über das Angebot gesagt. Also das Angebot an Arbeitskräften wird irgendwie weniger, aber so ein Mangel entsteht ja eigentlich erst dadurch, dass eine Nachfrage auf der anderen Seite auch da ist. Beim demografischen Wandel und gerade in der Sozialwirtschaft, wenn man sich so Richtung Altenpflege dann anguckt, einfach den Bedarf durch ältere Personen anguckt, da ist ja relativ klar diese Korrelation. Personen werden älter, brauchen mehr Altenpflege, brauchen vielleicht mehr Leute in der Familienhilfe oder Alltagsdienste wie Essen auf Rädern einfach, wo quasi eine Unterstützung da findet, die vielleicht gar nicht so formell als Altenpfleger oder sowas passiert, sondern viel informeller. Dazu kommt, und das ist, glaube ich, so ein Thema, was irgendwie ganz irgendwie interessant ist, man merkt, dass die jungen Generationen kleiner werden, eigentlich tendenziell da so ein bisschen Arbeitskräfte frei werden könnten, dass man nicht mehr ganz so viele Kindererzieher bräuchte, aber man merkt, dass es viel komplexer wird in diesen ganzen Kindertageseinstätten. Also dass die Aufgaben, mit denen die Personen die Kindergärtnerinnen und Kinderpflegerinnen zu tun haben, werden viel komplexer und eigentlich kann man gar nicht so diesen Betreuungsschlüssel dann nach unten fahren oder einfach sagen, es sind jetzt weniger Kinder da, wir können jetzt mal abschalten. Das ist gar nicht so einfach. Also da bleibt quasi die Nachfrage auch erstmal relativ hoch oder konstant. Jetzt ist aber die Sozialwirtschaft, finde ich, im Vergleich zu ganz vielen anderen Wirtschaftsbereichen ganz, ganz speziell, weil die Nachfrage ja eigentlich was sehr gesellschaftlich Bestimmtes ist. Also wir reden eigentlich immer von, wir reden nicht wie in der Industrie davon, dass jemand eine Maschine hinstellt und sagt, da passen jetzt 10 Leute ans Band und deswegen brauche ich 10 Leute und jetzt weiß ich, wie hoch die Nachfrage quasi ist und ich muss jetzt diese 10 Leute irgendwie finden und dann ist meine Nachfrage befriedigt. Sondern in der Sozialwirtschaft geht es ja erstmal ganz, ganz zentral um Menschen und menschliche Bedürfnisse und in der zweiten Frage vielleicht darum, wie wir als Gesellschaft, welche Bedürfnisse wir auch erfüllen wollen und welche Bedürfnisse wir auch quasi durch solche Sozialdienstleistungen irgendwie vielleicht privat abfangen, also indem wir quasi unsere Angehörigen pflegen, um sie kümmern oder durch gemeinnützige Organisationen, da gibt es ja auch immer mehr quasi Zulieferungen quasi, indem es mehr gemeinnützige Tätigkeiten gibt, die das quasi ein bisschen ergänzen. Aber die große Frage ist ja, was für ein Betreuungsverhältnis, was für ein Betreuungsschlüssel wollen wir quasi an den Tag legen als Gesellschaft? Welchen können wir uns vielleicht auch leisten mit unserem Arbeitskräftepotenzial, das wir verfügbar haben? Und welche Nachfrage kommt dadurch her? Vielleicht noch mal ein bisschen auf diese Studie für Sachsen eingehen. Wir haben das da auch regional differenziert nach Landkreisen und wir haben uns quasi nicht nur angeguckt, naja, wie sieht das Ganze jetzt für Sachsen aus, sondern wie sieht das in den einzelnen 8 Landkreisen aus? Und da merkt man schon relativ unterschiedlich eigentlich, wenn man in Berufe reinschaut. Da gibt es Landkreise, da sieht's ganz gut aus in der Versorgung, vor allem die Städte, weil da auch vielleicht die Leute da sind, die da studieren und dann sagen, ich hätte hier gerne einen Job in der Sozialwirtschaft. Aber in manchen ländlichen Regionen sieht's schon deutlich knapper aus. Und die Frage natürlich ist, welches Versorgungsverhältnis ist jetzt überhaupt wichtig oder relevant? Welches wollen wir erstreben? Ist es vielleicht auch eine Gerechtigkeitsfrage, dass jemand, der auf dem Land wohnt, ein schlechteres Versorgungsverhältnis hat, wie jemand, der in der Stadt wohnt? Oder kann auch ja unterschiedliche Landkreise sein, die sich eher leisten können oder nicht leisten können? Und auf welchem Niveau können wir uns letztendlich irgendwo einpendeln? Und ich glaube, wenn man ein bisschen in die Zukunft guckt, also jetzt vielleicht nicht unbedingt 5 Jahre, sondern eher 15, 20 Jahre, wird es auch eine Frage der Generationengerechtigkeit werden, wo wir uns sagen müssen, naja, gegeben dem Fachkräfteentwicklung, welche Versorgung wird noch verfügbar sein für Personen, die jetzt vielleicht aktuell 40 sind oder 30 sind oder dann 20 sind, die dann irgendwie erst in der Zukunft in Rente gehen und für die vielleicht eine ganz andere Arbeitsmarktsituation da ist, die eine ganz andere Versorgung erlaubt. Genau, und ich glaube, diese Nachfragesache ist einfach eine Geschichte, die müssen wir uns sowohl arbeitsmarkttechnisch irgendwie annähern. Was ist das die Nachfrage nach Sozialleistungen ist aber auch eine politische Frage. Und daraus ergibt sich eigentlich erst so dieser Fachkräfteengpass. Ich sehe den in ganz vielen Gesprächen, es gibt so Statistiken von der Bundesagentur für Arbeit, wie viele offene Stellen gibt es, wie werden nicht besetzt, wie lange dauert es, so eine Stelle zu besetzen. Das ist so eine sehr rationale Sicht darauf, zu sagen, es gibt einen Fachkräfteengpass. Ich glaube, dahinter steckt aber eine ganz andere Frage, nämlich eine politische oder eine vielleicht auch eine empathische Frage, könnte man auch einfach sagen, wie viel Versorgung wollen wir überhaupt oder können wir uns leisten, aber wie viel wollen wir uns auch einfach leisten? Und das ist, glaube ich, eine ganz andere Frage, was den Fachkräfteengpass in der Sozialwirtschaft viel komplexer macht, wie es jetzt vielleicht in einem Industriekonzern ist, der ganz klar profitmaximierend agieren kann.
Mhm.
Also es sind ganz viele Abhängigkeiten, die eben da drin sind, über die ja Politik, die entsprechende Gesetze macht. Die Gesetze haben dann Auswirkungen darauf, was die Leistungserbringer sozusagen dann irgendwie leisten können oder beziehungsweise was sie finanziert bekommen, dann eben auch aus der Gesellschaft, wo sich dann eben wieder diese Bedarfe und so weiter dran festmachen. Ich hatte nur so den kurzen Gedanken, Gott sei Dank haben wir gerade eine schwächelnde Wirtschaft, so dass da ja ganz viele Arbeitskräfte frei werden, etwas überspitzt formuliert, das ist doch super für die Sozialwirtschaft. Oder wie würdest du das einschätzen?
Ja, also wahrscheinlich kann man so sagen. Es ist tatsächlich, hat das wahrscheinlich ein bisschen, da ist die Sozialwirtschaft ein bisschen krisenfester, wie das viele Industriekonzerne sind. Ob man die Leute deswegen da reinkriegt, ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Frage. Aber ja, es ist natürlich, ich sag mal so, es ist ein krisenfester Bereich, der zumindest gerade in der Pflege, denke ich mir, so kurzfristig sich nicht verändert. Es gibt natürlich ganz viele andere Berufe oder Stellen in der sozialen Arbeit, die sehr stark von kurzfristigen Finanzmitteln von Kommunen oder Haushalten abhängen, die natürlich jetzt durch die Krise ganz, ganz schnell unter Druck geraten, sag ich mal so. Wo man sich dann auch die Frage stellen muss, na gut, dann gibt es mehr Arbeitskräfte und die vielleicht auch gern drin waren und die schon vielleicht drin sind und die sie in der Region kennen, die fliegen dann plötzlich raus und können quasi nicht mehr diese Wirkung entfalten, die sie vielleicht jetzt entfalten können.
Ja, danke erstmal dafür. Ich glaube, da kann man sagen, an verschiedenen Stellen wiederum andocken dazu. Magst du, Marion?
Ich bin gerade noch, ich hänge noch so in dem, was wir heute Vormittag alles schon besprochen haben. Ich brauche noch ein bisschen, bis ich den Eingang wieder gefunden habe.
Okay, ja, also das nächste Mal reden wir vorher. Ja, genau. Nächstes Mal reden wir vorher einfach gar nicht dann darüber. Nee, weil, also dann würde ich da tatsächlich sozusagen nur noch mal ganz kurz andocken an das, was du gerade gesprochen hattest. Weil diese Problematik ist ja da, dass die Sozialwirtschaft natürlich finanziell in Anführungsstrichen abhängig ist von öffentlichen Geldern. Die öffentlichen Gelder generieren sich über Steuereinnahmen, die irgendwo herkommen müssen. Und das ist natürlich mit ein Grund, ja, wir haben an vielen Stellen die Automobilindustrie oder den Maschinenbau in Deutschland immer so wahnsinnig im Vordergrund. Gleichzeitig aber, das hast du ja eben auch angesprochen, zu sagen, naja, wir reden hier über eine Branche mit, du hattest eben gesagt, 12% in Sachsen Beschäftigten, die sozusagen in dem Sektor unterwegs sind. Insgesamt in Deutschland, ich weiß gar nicht, also weißt du vielleicht sogar besser, aber reden wir über, weiß ich nicht, 3,5 bis 4,5 Millionen Beschäftigte, je nach Zählweise, also eine Riesenbranche sozusagen, die aber eben finanziell abhängig ist an den Stellen von ja eben Steuereinnahmen, wirtschaftlichen Einnahmen und so weiter. Also das nur so als Beobachtung nochmal hinten dran, was dann das, was du gerade eben gesagt hast, natürlich schwierig macht. Gibt es...
Ja, lustigerweise, da würde ich jetzt tatsächlich mal kurz einsteigen.
Aha.
Da hänge ich nämlich gerade auch dran. Wir haben ja gleichzeitig im Moment gesellschaftlich eine große Diskussion über die Verteilungsgerechtigkeit. Also die einerseits die Abhängigkeit, ja, und andererseits stellen sich an den unterschiedlichsten Orten immer wieder die Fragen, wo ist denn das Geld eigentlich und warum ist das so kumuliert bei Einzelnen, mehr als sie jemals im eigenen Leben erwirtschaften können und verausgaben können? Und wieso fällt das uns als Gesellschaft und Politik, sage ich jetzt mal so ganz verallgemeinernd, so schwer, an dieses Thema ranzugehen? Also immer heißt es, die soziale Arbeit ist so unter Druck, das können wir uns nicht mehr leisten als Gesellschaft und so weiter. Und gleichzeitig, wenn man so tief drinsteckt und so immer wieder an unterschiedlichen Stellen reinschaut, merkt man, das ist so ein bisschen hausgemacht eigentlich, die Problematik, weil das Geld ist ja schon irgendwo da, aber wir kommen halt nicht dran. So, das ist so ein bisschen das, was mir auch gerade so durch den Kopf ging. Und weil du das jetzt aufgerufen hast, Hendrik, hänge ich mich da dran, aber ich konnte das gerade noch nicht so richtig in Worte fassen. Eine Frage ist es immer noch nicht.
Müssen wir, ja, also die Frage wäre ja, also ich meine, du hast eben gesagt, du Florian, du bist Volkswirt, ja, also müssen wir das Geld anders verteilen und hast du Ideen dazu, wie das sein könnte, so dass dann quasi die soziale Arbeit nicht mehr in dieser Art und Weise unmittelbar abhängig ist von, ja, steuerlichen Einnahmen oder sowas?
Ja, ich glaube, es ist eine super spannende Frage, wie man Geld verteilt. Ich glaube, da stehen ganz viele persönliche Blickwinkel hinter. Also da muss man, glaube ich, so ehrlich sein, da gibt es nicht die eine volkswirtschaftliche Wahrheit. Da gibt es ganz viele Diskussionen darüber. Ich denke, es gibt sehr viele Studien, die sehr nahelegen, dass eine zu hohe Ungleichheit keinen Sinn hat. Die führt eher, ist eher schädlich, und ich würde mich eigentlich da ein bisschen in einige europäische Ökonomen da so ein bisschen einreihen, die aktuell sagen, ja, so sieht es gerade aktuell in vielen europäischen Ländern aus. Man müsste eigentlich ein bisschen mehr Gleichheit machen. Da kommt natürlich immer direkt von der anderen Seite das Argument, ja, aber Anreize, wenn es alles gleich ist, dann gibt es keine Anreize. So eine komplette Gleichschaltung, da würde ich mich wahrscheinlich auch hinstellen, sagen, ja, das ist vielleicht dann zu viel. Irgendwie, es gibt Leute, die so einen Anreiz auch brauchen. Und ich glaube, der ist wahrscheinlich in so einer großen Volkswirtschaft, wie wir es auch sind, wenn man nicht mehr jeden persönlich kennt und quasi nicht alles unter sich ausmachen kann, irgendwo sinnvoll. Wie könnte man das jetzt machen? Es gibt natürlich ganz viele Vorschläge aktuell, die es dazu gibt. Man hat ja schon, wenn man so Richtung Pflege guckt, gibt es ja auch schon so die, wo man selber dazu zahlen muss. Das passiert ja jetzt schon quasi, weil es das Steuersystem gar nicht mehr ganz hergibt, dass man alles selber zahlt. Ich denke mir oft, wenn man, also was wir ganz viel in der Transformationsforschung dann machen, da hängt so ein, ist so ein bisschen die Frage, was sind so Ziele, die man sich setzen möchte als Gesellschaft auch? Und ich glaube, das ist ein bisschen, was in Deutschland manchmal in der Politik fehlt. Deswegen hatte ich auch vorher die Nachfrage so stark betont, ist, was wollen wir denn überhaupt leisten? Es ist dann immer so eine Diskussion über, naja gut, wir haben so viel Geld und dann machen wir jetzt was, oder es gibt mal wieder einen neuen Pott, der aufgemacht wird, jetzt so ein Sondervermögen, das wird irgendwie ausgegeben. Ist aber gar nicht so ganz klar, was wir damit erreichen wollen. Ich glaube, es wäre meiner Meinung nach viel sinnvoller gewesen. Man hätte gesagt, wir wollen 1.000 Kilometer Schiene bauen, und was auch immer das kostet, ist uns erstmal egal, weil das ist das, was wir erreichen wollen als Gesellschaft, und das bringt uns was. Und dann muss man halt gucken, wie man da hinkommt. In der Sache, dass wir es immer andersrum aufsetzen und sagen, haben jetzt 500 Milliarden, dann gibt es natürlich irgendjemand, der sagt, ja, hey, ich nehme die 500 Milliarden und mach was damit. Was dann genau damit gemacht wird, ist, da muss man dann, glaube ich, erst im Nachhinein sehen. Führt aber dazu, und da sind wir jetzt wieder beim Fachkräftemangel, der ist im Gleisbau sehr, sehr hoch, der ist in ganz vielen Infrastrukturberufen, im Baubereich auch sehr, sehr hoch. Wenn man jetzt ganz viel Geld in den Bausektor reinwirft, dann wird tendenziell ganz viel von den Sachen, die man bauen möchte, plötzlich viel teurer. Ob das jetzt das Ziel ist, von dem Infrastrukturvermögen da quasi viel Geld reinzuschütten, ist so eine Frage. Wenn wir das mal auf die Sozialwirtschaft abstrahieren, dann würde ich auch sagen, jetzt zu sagen, wir wollen also plötzlich das Versorgungsniveau ganz stark auszubauen, verpflichtend, wie man das ja manchmal, also zum Beispiel in der Sachsen-Schule haben wir, in den Daten sieht man das ganz schön, wenn der Versorgungsspiegel für Kinder in Kindergärten quasi so ein bisschen angehoben wurde, da merkt man natürlich, es kommt ein bisschen Druck ins System, da müssen dann Leute plötzlich angelernt werden und so weiter, und das führt natürlich zu einer Veränderung, aber man merkt auch, es klappt. Also man merkt dann auch, die Leute, die kommen dann rein, und dann verändert sich dieser Versorgungsspiegel. Es gibt einen besseren Betreuungsschlüssel, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Und man muss, glaube ich, so, das Ziel ist ja halt eher die Frage zu setzen, naja, was ist denn ein sinnvoller Betreuungsschlüssel? Was wollen wir uns leisten? Und dann muss man gucken, wie man da hinkommt. Als Staat merkt man jetzt natürlich ganz oft, das Geld reicht links und rechts gerade nicht. Und das ist natürlich immer, ich sag mal so, führen in einer Zeit von Wachstum ist immer deutlich einfacher, wie führen in einer Zeit, wo es gerade eben nicht so stark wächst und man halt nicht links und rechts gut verteilen kann. Aber umso klarer und umso wichtiger ist es, glaube ich, klare Ziele zu setzen und klare Leitlinien zu setzen, wo wir sagen, ja, wir wollen zum Beispiel, dass quasi auf 10 Leute über 65 eine Pflegekraft kommt, weil das ist einfach so das Mindestniveau, was wir irgendwo brauchen. Könnte man sich auch noch deutlich höher ansetzen. Das ist jetzt einfach nur mal so eine Zahl, aber wo man einfach sagen muss, naja, was wollen wir denn erreichen? Und da muss man, glaube ich, gucken, wie man da hinkommt. Und da sind Vermögensumverteilung, glaube ich, ganz klar eine relevante Einnahmequelle. Marion, um so ein bisschen in deine Frage einzugehen. Wie man das jetzt am besten macht, würde ich aber auch sagen, ist eine gesellschaftliche Frage, die man sich, glaube ich, stellen muss. Was findet man ist gerecht quasi? Ist das quasi so, dass jemand, der einfach nie in seinem Leben was gemacht hat und was erbt, dass der da irgendwie ein Anrecht darauf hat, quasi vielleicht mehr zu haben wie jemand, der mit 16 die Ausbildung anfängt und bis 67 durcharbeitet? Würde ich so einen Raum und als Frage hinstellen. Ich sehe das, glaube ich, ein bisschen anders, aber am Ende ist es, glaube ich, eine ganz große gesellschaftliche Entscheidung, die man da treffen muss. die rührt aber meiner Meinung nach von daher, dass man sich als Gesellschaft Ziele steckt, die man auch erreichen möchte. Und ich glaube, so ein Versorgungsniveau in der Pflege oder in Sozialberufen ist einfach eine Zielvoraussetzung, die man sich zuerst stecken muss, um dann zu wissen, wie viel Geld brauche ich denn? Und dann zu fragen, wo kommt es jetzt her?
Ja, das finde ich total spannend. Diesen Perspektivwechsel sich so ganz bewusst mal zu machen und zu sagen, erst gucken wir, was wir eigentlich wollen und was wir brauchen, und dann gucken wir, wie wir das hinkriegen. Das ist ja tatsächlich, man ist es eigentlich schon nicht mehr gewohnt, so zu denken, weil immer schon die Scheuklappe da ist, wir können es nicht leisten. Also rechnen wir schon den Bedarf klein und stellen die Ansprüche gar nicht mehr so hoch. Aber realistisch betrachtet liegen die Ansprüche woanders. Und ich glaube, ein großer Teil des Fachkräftemangels kommt ja auch daher, oder des Fach- und Arbeitskräftemangels kommt ja auch daher, dass die Leute mit den Rahmenbedingungen so unzufrieden sind und deshalb einfach das Weite suchen und sagen, ich will in diesem Bereich gar nicht mehr tätig sein, weil ich das gar nicht mehr, ich kann das gar nicht mehr gut machen. Also mache ich lieber gar nicht. Und ich denke, das hat auch miteinander zu tun. Also wenn ich die Ansprüche gleich so klein rechne, weil ich meine, mir das nicht leisten zu können oder nicht leisten zu wollen, das ist ja tatsächlich eine politische Frage. Dann mache ich den Leuten das Arbeiten in dem Bereich aber so schwer, dass ich sie dadurch auch wieder verliere. So, dann verschlimmert sich eigentlich oder ja, eskaliert eigentlich diese Spirale noch so ein bisschen.
Ja, und ich glaube, dadurch, was dadurch halt ganz leicht passiert, ist, dass man viel leichter argumentieren kann, ob das jetzt in einer Gemeinderatssitzung ist oder auf Bundesebene. Wir haben nur 1.000 Euro, deswegen, wo soll es hingehen? Also quasi, wir streichen jetzt 100.000 Euro, weil wir, ne? Und dann ist die Diskussion vorbei. Man spricht aber nicht darüber, na, was passiert dadurch, ne? Man sagt nicht, na gut, wir wollen, also was wir eigentlich hier entscheiden, ist ja, naja, wir sagen, wir streichen jetzt eine Stelle in der Suchtberatung weg. Und es wird irgendjemand dann halt jemand wird dann quasi vor einer verschlossenen Tür sein, weil die nur noch halbtags offen haben. Oder es wird einfach weniger Betreuungszeit für Leute mit Suchtproblemen existieren. Und dann 10 Jahre später durch diese Suchtproblematik kommen eigentlich viel, viel mehr Kosten auf die Gesellschaft zu. Aber statt quasi diese Diskussion zu führen, wird quasi nur die Diskussion geführt, na, wir schieben jetzt 2.000 Euro im Haushalt irgendwie von A nach B. Und ich glaube, das ist meiner Meinung nach naja, wenn man jemanden jetzt aus dem Accounting fragen würde, der würde sagen, das ist richtig so. Man muss ja irgendwie wissen, auf welche Kostenstellen man bucht. Ich würde sagen, als Gesellschaft ist das ein bisschen die falsche Blickweise darauf, weil wir uns überlegen sollten, was wollen wir wirklich als Gesellschaft auch bieten oder was sind Leistungen, die für uns wichtig sind in der Gesellschaft. Und da würde ich vielleicht ein bisschen auf diese Sachsen-Studie nochmal hingucken, weil was wir da zuerst gemacht haben, ist sowas, was wir ganz klassisch machen, sind nämlich solche Potenzialanalysen, uns anzugucken, potenziell, wenn wir uns mal so ganz in den Arbeitsmarkt reinschauen, wie viele Leute arbeiten in einem Beruf, wie viele Leute sind arbeitslos, wie viele Leute werden in Rente gehen, sind in Ausbildung und so weiter, da rechnen wir quasi Potenziale aus, wie viele Leute da tendenziell verfügbar sind, um in diesem Berufsfeld irgendwie zu arbeiten und gucken uns auf der anderen Seite an, na, wie viele könnten denn potenziell so gebraucht werden, wenn man jetzt so mit aktuellen Versorgungsniveaus und sowas ein bisschen und Trends aus den letzten Jahren und auch Digitalisierung und alles Mögliche, was wir uns da erstmal anschauen, was dann quasi auf beiden Seiten ist und wo kommt dann dieser Gap her. Und damit haben wir eigentlich angefangen und haben, das ist so eine ganz klassische Analyse, die wir da eigentlich fahren, wenn es um Engpässe geht, weil wir uns angucken wollen, wie sieht denn der Engpass aus? Ja, aber in der Sozialwirtschaft dann gemerkt, auch in den Gesprächen mit Trägern, ja, so ganz einfach können wir uns das gar nicht machen. Das geht bei manch anderen Sachen, mit so industrienahen Wirtschaftsbereichen funktioniert das ganz gut. In der Sozialwirtschaft ist aber eigentlich die Frage, dadurch, wie hoch die Nachfrage ist, viel stärker sozial getrieben, naja, wie viele Leute wollen wir denn haben für eine Bevölkerungsgruppe. Wie viele Kindergärtnerinnen oder Tagespflegerinnen wollen wir denn haben für Kinder unter 6? Wie viele Altenpfleger brauchen wir denn für Leute über 65 und so weiter? Und dadurch haben wir eigentlich was ganz anderes. Dann haben wir das zwar weiterhin gemacht, diese Engpassanalyse, aber haben wir dann quasi weitergedacht und uns überlegt, naja, die andere Frage wäre erstmal zu gucken, was sind denn Versorgungsniveaus in diesen ganzen Landkreisen? Wie vergleichen die sich denn überhaupt? Weil die sind in Sachsen schon mal komplett unterschiedlich, je nachdem, wo man reinguckt. Da gibt es Landkreise, die bei manchen Berufen sagen, ja, hier, für uns ist das wichtig, ne? Und wir haben hier irgendwie richtig gute Versorgung im Vergleich zu anderen Landkreisen. Das hat gar nicht mal so viel mit der Bevölkerung zu tun, sondern ist sehr politisch getrieben, auch regionalpolitisch oder kommunalpolitisch. Und haben uns dann mal überlegt, wie können wir daraus jetzt irgendwas basteln, was quasi auch den Trägerorganisationen vor Ort hilft, ein bisschen in die Kommunikation zu gehen. Und haben denen jetzt im Endeffekt so ein Monitoring-Tool gebaut, wo sie sich überhaupt das mal alles angucken können, aber wo sie auch selber dieses Versorgungsniveau quasi ich sage jetzt mal, an einem Regler drehen können und gucken können, naja, wie viele Fachkräfte oder wie viele Arbeitskräfte werden eigentlich gebraucht, wenn ein Versorgungsniveau von X, entweder so ein Versorgungsniveau von X ansetzen oder von Y. Und das hilft natürlich ganz anders, in so eine politische Kommunikation reinzugehen, weil man dann ganz anders mit der Politik, aber auch mit den Verbänden oder mit den, ja, also ist jetzt Landespolitik oder auch Bundesverband ist, sprechen kann und fragen kann, naja, gut, wir wollen uns jetzt das ist das Ziel mit Bevölkerungswachstum, bräuchten wir eigentlich so und so viele Leute, wenn wir jetzt irgendwie den Schlüssel noch anheben wollen oder absenken wollen, dann bleibt uns nur so, oder wenn wir nur so und so viel Geld haben, dann bleiben uns nur so und so viele Leute übrig. Und das ist, glaube ich, mal ein ganz cooles Tool für die gewesen jetzt, um diese Diskussion von hinten aufzusetzen, nämlich von diesem Versorgungsniveau weg und nicht nur rein von einem Finanzargument weg.
Und wenn du das so, ja, also finde ich auch total, total interessant, sozusagen das wirklich umzudrehen von der Diskussion her. Also meine Frage oder das, was ich im Hinterkopf habe, ist so, denken die Organisationen oder die Verantwortlichen in den Organisationen auch so, oder sind die aus deiner Perspektive, mit denen sozusagen, mit denen du gesprochen hast oder ihr in der Studie gesprochen habt, oder sind die quasi schon andersrum gepolt? Ja, okay, die Politik sagt, wir haben so und so viel Mittel, alles klar, dann gucken wir, was wir damit machen.
Also ich muss sagen, ich fand die Leute, mit denen wir gesprochen haben, die waren sehr offen und haben das, glaube ich, ganz sehr, sehr positiv auch angenommen. Man muss natürlich sagen, glaube ich, der Alltag gerade in so einer Einrichtung ist natürlich andersrum. Es kommt irgendwie Geld rein und man muss dann irgendwie gucken, wie viele Leute kann ich mir dafür leisten, kann ich mir eine neue Stelle leisten oder nicht. Ich glaube aber wirklich für diese übergeordnete Kommunikation, damit mal an die Politik ranzugehen, damit mal an die, also überhaupt auch eine öffentliche Debatte zu führen können, na, welches Niveau wollen wir uns denn leisten? Ist es fair, dass im Vogtland das Niveau viel niedriger ist als in Dresden und sich da quasi für die gleich, also eine alte Person mit deutlich weniger Pflegerinnen und Pflegern irgendwie aushelfen muss, wie das quasi in der Stadt ist. Ich glaube, diese Debatte dadurch anzufangen, ist, glaube ich, relativ relevant und ich glaube, das kam auch ganz gut an. Es ändert jetzt nicht unbedingt den Alltag, glaube ich, der meisten Leute im Betrieb, wenn man es mal so sagen möchte. Aber ich glaube, das ist davon ein bisschen losgekoppelt. Ich glaube, das muss man unabhängig voneinander sehen, wie man damit öffentlich-politisch argumentiert und wie man ja betriebswirtschaftlich quasi mit dem Geld dann umgeht, was man dann am Ende auch hat.
Haben wir verlernt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten aus dieser Logik heraus zu denken? Also aus dieser, wo wollen wir eigentlich hin und was brauchen wir dafür Logik? Und dann hinzukommen zu so einer rein, sagen wir mal, ökonomisierten Logik, zu sagen, okay, hier gibt's so und so viel Geld, auf geht's. So. Oder woran liegt es, dass das so, also vielleicht aktuell auch, keine Ahnung, so schwierig ist, in dieser Logik zu denken? Oder ist ein politisches Systemproblem? Keine Ahnung.
Ja, ich glaube gar nicht, dass es ein politisches Systemproblem ist. Ich glaube, das ist so ein typisches, wie kommuniziert man ein Krisenproblem? Ich glaube, dass es jetzt mehrere Krisen hintereinander gab, ist, glaube ich, ganz offensichtlich und ich glaube, die führen auch zu ganz vielen Herausforderungen. Ich glaube, man tendiert dann ganz gern, statt mehr zu kommunizieren, manchmal weniger zu kommunizieren, wenn es irgendwie gerade ein bisschen haarig wird, statt vielleicht dann zu gucken, wie finde ich eine Lösung, wird sich auch ganz gern vielleicht erstmal in Zahlen und Fakten und Daten irgendwie vergraben und da sind natürlich und da ist natürlich der Weg von hinten quasi anzufangen, ich habe jetzt Geld und jetzt verteile ich das irgendwie und dann kommt was Gutes bei rum. Glaube ich, auch der charmante Weg. Ich würde auch sagen, aus einer persönlichen Perspektive merke ich das immer. Meine Verlobte ist quasi Australierin, sprich, ich habe eine ganz enge Verbindung zu so einem ganz anglosächsischen System eigentlich, mit dem ich mich immer auseinandersetze und das geht dann doch nochmal ein bisschen anders dazu. Und da merke ich immer ganz gern, wie sehr wir in Deutschland doch sehr viel Prozessdenken haben und Prozessinnovation auch haben. Ich glaube, das hat uns in der Automobilindustrie und im Maschinenbau auch super viel geholfen. Muss man auch ganz viel anrechnen. Ich glaube, aber in so einer Krisenzeit muss man auch manchmal sich überlegen, wie kann man ein System neu denken und nicht nur peu à peu quasi weiterentwickeln. Und ich glaube, das merkt man jetzt auch bei ganz vielen Altlasten, die da sind. Marion, du hast vorher gesagt, ne, wie verteilt man das Geld? Das ist ja eine Frage. Die andere Frage ist, wie verteilt man das, was man hat? Und ich glaube, man, ne, je mehr man quasi ansammelt über die Jahrzehnte an Regelungen, ich meine, jetzt kommt der Entbürokratisierung, ist vielleicht schon wieder so ein teilweise auch nicht so ein schönes Wort, ne, je nachdem, mit wem man da gerade spricht. Da ist ja auch
mal sehen, was da kommt, ne? Das ist ja,
ja
auch jetzt erstmal groß gestartet hier, groß angepriesen. Mal gucken, was dann wirklich am Ende auf uns zukommt.
Ja, und ein Teil von den bürokratischen Regeln, die sind ja auch wichtig und schützen irgendwie Sicherheit und Arbeitsrecht. Da steckt da auch ganz viel dahinter, wo man sagen muss, naja, wenn man jetzt einfach mal mit der Axt durch den Bürokratiewald läuft, dann fliegt vielleicht auch das eine oder andere weg, was man gar nicht so weg haben möchte. Ich muss wirklich sagen, ich glaube, wir haben es ein bisschen verlernt, weil wir, glaube ich, in so einem Dauerkrisenmodus drin stecken und uns irgendwie versuchen, da raus zu prozessinnovieren. Uns aber, glaube ich, so ein bisschen durch diesen Krisenmodus auch ein bisschen die Möglichkeit fehlt, mal so den Schritt zurückzumachen und eigentlich den Metablick auf uns selber zu werfen als Gesellschaft und zu sagen, naja, was ist denn eigentlich, was sind denn die Werte, die uns hier zugrunde liegen? Was, wo wollen wir denn irgendwie hin? Was ist denn eine faire Verteilung? Was ist denn ein faires Versorgungsniveau? Was sind denn faire oder wichtige Werte, die uns irgendwie zugrunde liegen? Und ich glaube, es ist immer schwierig in einer Krisensituation, diesen Blick, den Schritt zurückzumachen und quasi aus dieser Krise mal für einen Tag rauszugehen und zu überlegen, was wäre denn auf so einer grünen Wiese unser Optimalziel und woran wollen wir denn hinstreben? Ich kann es aber eigentlich nur ganz, also generell empfehlen für jeden, glaube ich, dem es gerade irgendwie in einer Krisensituation ist, ob das jetzt ein Unternehmen ist oder die Politik, mal zu sagen, hey, ich nehme mir mal einen Tag und überlege mir mal, was wäre denn jetzt das Ziel, wenn die Krise gerade nicht da wäre? Und dann zu gucken, was muss ich tun, um da hinzukommen von der Position, wo ich jetzt bin. Und ich glaube, da fällt es, glaube ich, gerade ganz vielen ganz schwer, würde ich sagen.
Ja, wir haben uns neulich auch länger darüber unterhalten, Henrik und ich, über den Gegenwartsforscher Harald Welzer, der auch gesagt hat, eigentlich sind alle möglichen Systeme gerade am Ende angekommen, könnte man sagen. Sie funktionieren irgendwie alle nicht mehr. Und das fängt an beim Bildungssystem, das geht über Gesundheitssystem, Rentensystem, Krankenversicherungssystem und so weiter. Und genau das, was du gerade gesagt hast, eigentlich müssten wir innehalten, mal realistisch draufblicken und mal ernsthaft miteinander auch ins Gespräch gehen, auch als Gesellschaft darüber ins Gespräch gehen. A, was wollen wir? Und B, wie funktioniert es auch? Wie können wir die Systeme wirklich neu denken und verändern und gestalten, so dass sie überhaupt wieder funktionieren? Auch das, die Deutsche Bahn hat er aufgeführt als Beispiel dafür, was alles nicht mehr funktioniert und was das mit uns Menschen macht, dass wir an so vielen Stellen merken, wir können uns gar nicht mehr verlassen auf das Funktionieren dieser Systeme, die jahrelang uns Sicherheit gegeben haben. Das löst so viel aus, auch gesellschaftlich, was wir eigentlich gar nicht auffangen können. Und ich finde den Gedanken total gut, zu sagen, wir gehen mal nicht nur in Klausur und überlegen, wie wir jetzt dieses Sondervermögen verteilen oder wie wir den nächsten Koalitionsstreit wieder vom Tisch kriegen, sondern wirklich und ernsthaft mal reinzugehen und zu sagen, okay, irgendwie merken wir mit diesen multiplen parallelen Krisen, mit auch einer extrem hohen Komplexität im System und vielleicht auch mit nachlassenden Utopien und Visionen, wie wir Gesellschaft gestalten wollen, müssen wir aber trotzdem mal pragmatisch drauf gucken und uns ein paar Fragen stellen und dann kommen wir ja auch ganz schnell wieder ins Change Management. Wie können wir das denn dann noch umsetzen? Also selbst wenn jetzt Leute sagen, okay, wir haben das betrachtet, wir haben das mal durchgerechnet, wir haben da auch einen Plan, dann gilt es ja trotzdem auch noch 80 Millionen Menschen mitzunehmen und irgendwie ja, das ist schon eine extrem große Herausforderung und ein Stück weit kann ich verstehen, dass man sich dem gar nicht stellt und sagt, ja komm, ich bin jetzt hier für 4 Jahre gewählt, das mache ich irgendwie, da mache ich hier so ein bisschen was und da so ein bisschen was und täusch mal, es klingt jetzt so ein bisschen negativ, aber ich täusche mal so ein bisschen Aktionismus vor, die tun ja was, aber eigentlich, wenn wir uns mal tief in die Augen blicken, wissen alle, dass das überhaupt nichts bringt, sondern dass das die Systeme noch ein bisschen länger am Leben erhält, aber die Probleme nicht kleiner werden, sondern eher größer. Und das finde ich schon immer so ein bisschen schockierend, wo ich dann auch denke, oh ja, ich glaube, ich schmeiße auch hin, ich habe auch keine Lust mehr. Das ist schon einfach echt eine ganz krass große Herausforderung auf so vielen Ebenen gleichzeitig. So, schon wieder keine Frage.
Ich würde aber gerne, also ich finde es total spannend über das, was wir reden, ja, so in verschiedenste Richtungen. Angefragt haben wir dich wegen Zahlen, Daten, Fakten. Ja, also so drauf gucken, wie sieht's denn eigentlich aus, wo kommt's denn eigentlich her und so weiter und so weiter. Uns war schon, und das finde ich auch total okay, bewusst, dass wir uns nicht ganz daran entlanghangeln, sondern in unterschiedliche Richtungen reinkommen. Aber trotzdem nochmal dann auf unsere Branche soziale Arbeit oder Sozialwirtschaft zurück. Studie aus Sachsen, die ihr gemacht habt. Was sind aus deiner Perspektive da an der Stelle ja zum einen wesentliche Ergebnisse, die ihr rausgearbeitet habt? Ein paar Sachen hast du schon angesprochen. Vielleicht auch aus dieser Perspektive, ja, was, also kannst du die Dinge übertragen auf, sagen wir mal, Gesamtdeutschland, die Gesamtbranche, wenn wir das uns hier angucken? Und vielleicht so auch aus dieser dritte, ist schon dann die dritte Frage zusammen, aber was kommt so auf die Organisationen zu? Mit was müssen die sich beschäftigen, wenn man das sehr, sehr breit wieder, wir haben eine große Branche mit verschiedenen Arbeitsfeldern und so weiter, aber sehr allgemein so mal formulieren kann? Geht das?
Ja, also ich glaube, was so ganz zentral rausgekommen ist, ist eigentlich, dass es, wenn man jetzt mal so gerade dieses Betreuungsverhältnis anguckt, eine ganz große Ungleichheit zwischen Regionen gibt. Das hatte ich ja schon angesprochen. Ich glaube, das finde ich eigentlich ist für mich ein ganz zentrales Ergebnis von dieser Studie. Das hätte ich so am Anfang gar nicht so ganz vermutet. Ist natürlich schon klar, dass man in Städten vielleicht auch ein besseres Angebot hat nach gerade in manchen Berufen, die ein Studium erfordern und so weiter. Aber ja, ich glaube, das ist schon, gerade wenn wir über Gerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit reden, einfach zu merken, naja, da wo man geboren ist, bedeutet, wie gut man versorgt ist. Das ist ja schon mal eine Aussage, wo man eigentlich sich wahrscheinlich in Deutschland denken würde, ach ja, hier ist das nicht so, das ist vielleicht woanders so, aber nicht unbedingt bei uns. In der Sozialwirtschaft ganz klar deutlich in Sachsen. Das andere ist, glaube ich, wenn man so ein bisschen in die Zukunft guckt und sich diese Bevölkerungstrends anschaut, und gerade wenn man irgendwie davon ausgeht, dass man vielleicht so eine leichte, so ein besseres Gleichgewicht haben möchte in den Regionen, dann ist die Aufgabe enorm. Also dann reden wir wirklich von mehreren tausend Menschen, die wir da in diese Bereiche reinschleusen müssten. Wir sehen eigentlich schon, dass sich zwischen 2014 und 2024 einiges getan hat, so in den Berufen. Aber wenn man das jetzt ein bisschen ausgleichen möchte, dieses Niveau und auch in die Zukunft mit der Bevölkerung, die ja immer noch nicht überall wächst, aber zumindest als auch nicht unbedingt sinkt, die wird einfach nur älter erstmal die nächsten 5 bis 10 Jahre. Da ist eine Riesenaufgabe vor uns. Also ich müsste jetzt nochmal reingucken, wir haben so ein bisschen die Berufe unterteilt, wir haben es so nach diesen großen Berufsgruppen gemacht, die wir uns angeschaut haben, und dass man jetzt so Erziehung, Sozialarbeit, Heilerziehung, Pflege werden, da fehlen so 2035 um die 1000 Leute, das ist schon gar nicht ganz so wenig. Altenpflege sind schon bei 2800 und Gesundheits- und Krankenpflege wächst der Bedarf so auf knapp 6000 Leute an. Also da fehlen so jetzt, wenn man das mal so zusammenzählt, sind wir jetzt so bei 10.000 Leuten, die da fehlen.
Und wir reden nur über Sachsen an der Stelle.
Wir reden nur über Sachsen, genau, wir reden jetzt nur über Sachsen. Da fehlen dann einfach mal 10.000 Leute, und das ist dann, ich müsste jetzt die Zahlen nochmal ganz genau rausgucken, aber es ist schon gar nicht so ein ganz kleiner Teil von der Beschäftigungszahl. Das ist schon, ist schon signifikant, und das wird einfach zu Problemen führen, wo die Versorgungssicherheit in manchen Regionen nicht mehr so da ist. Es gibt ja viele Gesetze, Krankenhausreformen und so weiter, die da vielleicht das ein oder andere dran ändern. Unter den aktuellen Strukturen wird es aber auf jeden Fall schwierig werden, da, glaube ich, zu sagen, man kann überall ein gutes Verhältnis noch gewährleisten. Und das ist nur 2035. Also reden wir jetzt nicht mal irgendwie von 2050, sondern das sind jetzt die nächsten 10 Jahre. Ich glaube, die andere ganz, ganz wichtige Zahl, die ich jetzt da auch nochmal so rausziehen würde, wäre, wie sich der Pflegebedarf so gerade auf Bundesebene auch ein bisschen verändert. Also das habe ich, öffentliche Statistiken, die sind jetzt gerade bei 5,7 Millionen Menschen Ende 2023. Das war schon so ein Vergleich zu 2021. Also es reden schon noch so ein bisschen Corona-Effekte, aber so ein 15% Anstieg in 2 Jahren, was die Pflegebedürftigen angeht. Jetzt sind wir eigentlich noch bei den, wenn man so guckt, so ein bisschen vor dieser Pyramide, dieser Boomer-Pyramide, die jetzt in Rente geht, die ja relativ groß ist. Wenn wir jetzt schon 15% sehen, dann können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir die nächsten Jahre auch 15 oder eher mehr Prozent sehen werden in 2 Jahresschritten. Wenn man jetzt mal ganz salopp sagen würde, es müsste jedes Jahr der Anteil der Altenpflegerinnen oder der Personen, die sich um pflegebedürftige Menschen kümmern, um 7 bis 10% wachsen. das würde weder die Arbeitskräftepotenzial, das wir irgendwo in Deutschland haben, hergeben, noch, also da müssten wir schon sehr stark deindustrialisieren, um das quasi irgendwie stemmen zu können. Also da steckt eine ganz andere Frage dahinter, wie ist das überhaupt machbar? Da stecken auch strukturelle Themen dahinter, geringfügigen, also die Anzahl an geringfügigen ist natürlich immer noch relativ hoch, gerade in Pflegeberufen oder Sozialberufen. Auch Teilzeitquoten sind noch vergleichsweise hoch im Gesundheitssektor im Gegensatz zu anderen Sektoren. Also da ist ein bisschen Luft, das ist aber auch, ja, gerade wenn man so in der Altenpflege spricht oder im Krankenhausbereich spricht, das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass es da Stoßzeiten gibt. Da gibt es eine Morgenvisite, da müssen halt viele Leute da sein. Nachmittags müssen es tendenziell weniger sein oder nachts. Also da gibt es Unterschiede quasi, wann Leute arbeiten. Es gibt natürlich diese rund um die Uhr Versorgung, die irgendwie sichergestellt werden muss. Aber das führt dann natürlich doch dazu, dass manche Menschen auch in, sag ich mal, Arbeitszeitverhältnissen sind, die vielleicht nicht Vollzeit sind, weil das auch gar nicht vom Arbeitgeber gewollt ist, der sagt, ich brauche nur jemanden, der 6 Stunden jetzt hier da ist und dann auch erstmal nicht mehr, weil die restliche Zeit schon irgendwie gedeckt ist. Und das führt natürlich dann auch gerade bei Personen, die dann vielleicht eigene Kinder haben oder sowas, die Kita, die dann nicht unbedingt morgens um 3 schon offen hat, wenn man zur Frühschicht muss. Also da gibt es ganz viele Probleme oder überhaupt der öffentliche Verkehr. Dann kommt man vielleicht noch gar nicht mal mit den Öffis irgendwie zur Arbeit, was für den einen oder anderen auch wieder zum Problem wird, weil es dann Kosten verursacht. Also da gibt es ganz viele Themen, die da eigentlich drumherum sind, die das so ein bisschen verhindern, dass diese Arbeitskräftepotenziale voll genutzt werden. Teilweise denke ich aber, dass die sich gar nicht so ganz einfach ausräumen lassen. Die werden da bleiben, weil wir das einfach Uhrzeiten sind, wo Leute arbeiten müssen,
was die Realität
anders leisten können. Und da müssen wir, glaube ich, überlegen, wie kann man das ein bisschen besser aufstellen? Da kann man, glaube ich, ein bisschen gegen angehen. Aber wenn man so Richtung, was vielleicht so eine andere interessante Zahl ist, so wenn man jetzt über Zahlen, Daten, Fakten gehen, es gibt vom IAB den Futuromat, den finde ich eigentlich ganz spannend. Der guckt sich so ein bisschen Automatisierungspotenzial in verschiedenen Berufsfeldern an. Wenn man sich da mal so verschiedene Pflegeberufe oder Sozialberufe anguckt, dann sind die Zahlen relativ klein. Und das liegt einfach daran, dass die natürlich viel mit Menschen zu tun haben. Man kann natürlich ein bisschen gegensteuern, jetzt auch in der Therapie oder sowas, indem man sagt, naja, man hat jetzt Online-Formate, so wie wir heute hier sprechen, gut, dann kann man vielleicht auch Versorgung in einem Bereich anbieten, wo vielleicht niemand arbeitet, also wo vielleicht die Person selber nicht arbeiten möchte, aber online bietet sie es dann von der Stadt an, von der sie sich gerne zu Hause fühlt. Aber also wirklich effizienter machen diese Berufe wird sehr, sehr schwierig. Also Dokumentationspflichten und so weiter, da kann man sich ja ein bisschen was ändern, aber wenn wir so mit Leuten aus der Praxis sprechen, habt ihr aber wahrscheinlich bessere Erfahrungen, geht es eigentlich meistens mehr darum zu sagen, wie kriegen wir die Prozesse smarter hin und nicht unbedingt nur digitaler hin, weil ich hatte da letztens von jemandem gehört, der dann meinte, naja, jetzt ist das Ganze digitalisiert und statt dass er jetzt oben die Kopfzeile mit Alter, Name, Gewicht und so weiter ausstreichen kann, muss er das jetzt jedes Mal neu eintippen. Damit hat die Digitalisierung kostet jetzt eigentlich mehr Zeit als davor. Also da geht es, glaube ich, eher darum, wie können wir das irgendwie hinbekommen, dass wir quasi mit diesen Digitalisierungsprozessen Zeit ersparen, aber gleichzeitig auch die Leute mitnehmen, die wir jetzt drin haben. Das sind ja auch einfach massive Qualifizierungsbedarfe, die dadurch entstehen, Personen jetzt digital fit zu bekommen, auch motiviert zu bekommen, diese Tools zu benutzen. Und ich glaube, das ist die andere. Da gibt es keine richtig gute Zahl dazu, aber man kann sich schon mal überlegen bei der Altersstruktur, die dann doch teilweise in diesen Berufen ist, wenn da jetzt jeder, da sind schon auch viele Leute über 55 dabei, da wird ein Digitalisierungsschub durchaus nicht unbedingt die Produktivität erhöhen, sondern erstmal dazu führen, dass die Leute ganz viele Fragen haben, die man beantworten muss. Genau.
Ja, danke. Erstmal sozusagen so aus diesem bisschen Faktenlogik sozusagen nochmal heraus. So ein bisschen. Ich schaue schon mal in diese Richtung. Ja, okay, Zielgerade. Wo kommen wir hin mit dem Ganzen? Wenn ich deine Rahmenbedingungen jetzt gerade so höre, so eine richtig einfache, ist ja logisch, ein bisschen komplexes System, aber so eine richtig einfache Lösung liegt da nicht auf der Hand, sondern das ist schon eine gesamtgesellschaftliche, verschiedene Perspektiven und so weiter und so weiter. Oder würdest du sagen, da gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, ja, das könnte ein Ansatzpunkt sein, also um in Richtung Zukunft zu schauen.
Ja, ich würde ein bisschen unterscheiden vielleicht. Also was wir jetzt wirklich rausgehört haben, auch was wir von uns, was ich so aus anderen Bereichen von unseren Analysen so machen, manchmal so gucken zur Arbeitgeberattraktivität an, also was für Regionen, was zieht Leute in Regionen, aber auch in Berufe. Das höre ich auch aus dem Sozialsektor immer wieder, naja, es gibt quasi Einrichtungen, die haben überhaupt kein Problem, weil bei denen, die haben irgendwie eine gute Kultur eingerichtet, das spricht sich rum und dann haben die überhaupt gar kein Problem mit dem Fachkräftemangel.
Noch nicht.
Noch nicht, ne? Noch nicht. Ja, mal. Da könnte man jetzt sagen, ja gut, dann ist das vielleicht die Lösung, jetzt einfach irgendwie alle Leute da drauf zu schulen und diese Best Practices irgendwie in alle anderen Bereiche auszurollen. Aber dann würde man ja eigentlich nur das Feld wieder eben ebnen und dann wäre das Problem wieder bei allen gleich. Wenn man jetzt vielleicht über eine einzelne Region oder einen einzelnen Betrieb spricht, dann kann man vielleicht sagen, da kann man doch was dran drehen.
Ja, das wären
Dadurch
das, was die
ändert sich das.
Organisationen machen könnten, sozusagen eben Employer Branding, Arbeitgeberattraktivität, Organisationsfragen und so weiter.
Genau, da kann man, glaube ich, natürlich so auf so einer Ebene was ändern, aber das ändert eigentlich das gesamtgesellschaftliche Problem ganz, ganz wenig. Man kann natürlich übergeordnet die Attraktivität für den Job oder den Beruf oder das Berufsfeld dadurch natürlich auch ein bisschen stärken. Das können natürlich mehr Leute da reinziehen. Das würde ein bisschen was ändern. Aber ob das so wirklich der große Wurf dann wird, würde ich so ein bisschen dahin setzen. Wir haben gerade schon so ein bisschen über Automatisierung gesprochen. Ich denke, da lässt sich in den Berufen ganz, ganz wenig holen. Ich denke aber, umso mehr muss man überlegen, wie kann man die Prozesse smarter machen, wie kann man die Prozesse einfacher machen, was braucht man wirklich an Dokumentationspflicht oder was muss man irgendwie nachverfolgen. Da lässt sich sicher ein bisschen was rausholen, aber da reden wir jetzt auch nicht davon, dass das Problem komplett eliminiert. Das wird ein paar Stellen reduzieren und es wird die Leute dazu helfen, dass die ein bisschen mehr da einsetzen können, wo sie auch wirklich sich einsetzen wollen. Das wird, glaube ich, auch die Arbeitsmotivation ein bisschen erhöhen. Aber da haben wir das Problem auch noch nicht gelöst. Es gibt so gesamtgesellschaftlich so ein paar Fragen. Man, du hast vorher über Steuergleichheit gesprochen. Ich denke, gerade wenn wir so über Ehegattensplitting und so weiter reden, das sind schon Anreizsysteme dahinter, wo man sagt, da sind Leute, die vielleicht gerne mehr arbeiten würden, die es dadurch dann nicht tun, weil es sich einfach nicht finanziell lohnt, in einem Haushalt. Da gibt es so ein paar andere Thematiken, wo man sicher sich mal überlegen kann, macht das so heutzutage noch Sinn oder in dem Arbeitsmarkt, den wir vielleicht auch haben, muss man nicht irgendwie gucken, wie man Leute da dann nicht quasi den Anreiz wegnimmt, die Stunden auszubauen, weil man dann mehr oder weniger bei plus minus null arbeitet, wenn man an irgendeiner gewissen Steuergrenze sitzt. Da muss man, glaube ich, vielleicht mal überlegen, was man da noch tun kann. Was wir in der Studie nochmal rausgearbeitet haben und was ich denke, auch irgendwie ein relevantes Thema wird, und da sind wir eigentlich wieder bei so einer gesellschaftlichen Diskussion, ist, na, wie viel können wir denn auch, sag ich mal, außerhalb von formalisierten Einrichtungen irgendwie leisten? Und ich glaube, da geht es ganz viel darum, wie können wir als Gesellschaft wieder ein bisschen enger zusammenwachsen, wie können wir mehr miteinander kommunizieren, also nicht nur jetzt mit den Freunden, sondern eher mit der Person, die zwei Häuser weiter wohnt, die man auf der Straße trifft. Wie kann man irgendwie gucken, dass man sich gegenseitig so ein bisschen unter den Arm greift und quasi dadurch schaut, dass eigentlich mit mehr Gemeinschaft eigentlich, die ja auch sehr erfüllend sein kann fürs eigene Leben, wie kann man dadurch vielleicht dafür sorgen, dass man weniger solche formalisierten Bedarfe hat, die man vielleicht als Gesellschaft gar nicht groß decken kann ab irgendeinem Zeitpunkt. Deutschland ist da ja auch im europäischen Vergleich oder im OECD-Vergleich relativ gut aufgestellt, was so also pro Person Versorgungsniveaus angeht. Wir haben das, glaube ich, sehr formalisiert. Hat einen guten Vorteil. Das sorgt dafür, dass die Leute da auch gut versorgt werden und entsprechend ihre Bedürfnisse irgendwie gedeckt kriegen. Auf der anderen Seite muss man sich vielleicht fragen, wie gut kann man das vielleicht auch interpersönlich, wie kann man das zwischenmenschlich irgendwie lösen, und dadurch vielleicht den Fachkräftemangel auch ein bisschen, ja, also den vielleicht ein bisschen reduzieren, weil man gar nicht mehr so viele Leute braucht, die das formell als Job machen, sondern eher, weil man das macht, wenn man seinen Nachbarn ganz gern mag oder sich auf dem, wir können jetzt schon wieder über Gesellschaftsvertrag sprechen, ne, wo man vielleicht weiß, naja, gut, auch wenn es nicht meine eigene Familie ist, in der Großstadt ist das ja gar nicht mehr so oft so, dass man in seinem Mietshaus noch so viel Familie hat, sondern wo man vielleicht weiß, ah ja, wenn es mir mal nicht gut geht oder sowas, dann macht mir der Nachbar mal eine warme Suppe. Ich glaube, das würde schon ganz viel helfen, glaube ich. Und ich glaube, da muss man sich überlegen, wie ehrlich müssen wir uns machen, dass wir, wenn wir in die Zukunft gucken, dass wir sagen, das können wir noch alles formell stemmen über formale Systeme. Ja, und wie viel müssen wir vielleicht einfach auch zwischenmenschlich machen?
Aber das ist ja schon fast eine Utopie, was du jetzt skizzierst, ne? Also so ganz raus aus dem Denken in der bisherigen Logik, Dinge grundsätzlich in Frage stellen. Da sind wir ja tatsächlich sehr nah an dem, was wir vorhin schon mal kurz überlegt haben. Bisher setzen wir einfach auf die Sicherheit aus den Systemen, die über Jahre getragen haben. Und ich glaube, da genau fehlen uns auch einfach gerade, fehlen uns vielleicht die Ideen, fehlt uns der Mut, fehlt uns das Zutrauen, genau solche Fragen mal zu stellen. Vielleicht auch das Vertrauen darin, dass andere Lust haben, die mit zu beantworten. Also wir sind ja gerade nicht an dem Punkt zu sagen, was macht eigentlich mein Nachbar und meine Nachbarin, sondern eher an dem Punkt, lassen wir alle in Ruhe. Warum soll ich dann die Nachbarn denken und an Suppe? So.
Ja,
aber ich finde die Idee gut und ich glaube, da ist auf jeden Fall eine Antwort mit drin. Ne?
Ja. Und gleichzeitig habe ich gerade eben gedacht, bei dem, was du gesagt hast, Florian, ja, okay, das ist eigentlich ganz cool, weil damit haben wir eigentlich ein nächstes Thema für unseren Podcast. Die Frage, wie gestalten wir Caring Communities? Das wäre ja sozusagen die Logik, die quasi hinten dran liegen. Wo ist da der aktuelle Stand? Also ich habe vor, ich weiß gar nicht, 6, 7 Jahren schon mal einen Podcast dazu aufgenommen. Zu diesem Thema gibt es da Entwicklung. Aber eben unter diesen Rahmenbedingungen, Marion, so wie du es gerade geschildert hast, gesellschaftlich sind wir aktuell eigentlich eher in Richtung Spaltungstendenzen und antidemokratische Entwicklungen und so weiter und so weiter unterwegs. Und ich habe gesagt, ja, okay, auch nicht so richtig super, ja, die beiden Sachen zusammenzubringen. Aber da ergeben sich auch gegebenenfalls ja wieder Möglichkeiten an den Stellen raus.
Ja, gleichzeitig, Entschuldigung, ganz kurzer Exkurs dazu, habe ich gedacht an Bürzorg und die Niederlande.
Genau.
Mhm. Ja. Also die ja ihr komplettes Pflegesystem genau eigentlich einmal von unten nach oben gekehrt haben und ja, eigentlich genau auf diesen Gedanken setzen, den du, Florian, gerade skizziert hast, zu sagen, wir gucken wieder ein bisschen mehr nacheinander, kümmern uns umeinander, und aber mittlerweile daraus ein System gemacht haben. Also das ist ja jetzt sozusagen das gegenwärtige Pflegesystem in den Niederlanden.
Mhm. Ja. Genau, und ich denke, vielleicht noch eine Sache, wenn man so richtig in die Zukunft guckt, was ich glaube, zumindest beim Fachkräftemangel in ganz vielen Bereichen hilft, ist Sicherheit. Also ich glaube, wir leben in einer sehr, sehr unsicheren Zeit und ich mal so aus meiner eigenen Jugend, ich habe ursprünglich Schlosser angefangen zu lernen, war dann bei der Post eine Weile und bin jetzt Volkswirt. Also es ist jetzt nicht so die ganz klare Karriereleiter, die ich da hoch bin, sondern habe so ein paar Zwischenschwenker gehabt. Aber aus der Region, wo ich herkomme, ist Stahlbau oder Maschinenbau einfach sehr, sehr groß. Also das ist einfach ein sicherer Arbeitgeber und das macht da auch ein Großteil der Leute. Wenn ich mir so Regionen angucke, wo gerade Volkswagen ein Werk zumacht, da sind auch Generationen von Menschen, die da gesagt haben, ja, das ist mein Arbeitgeber. Da hängen natürlich nochmal ganz viele Arbeitgeber dran, die da irgendwie Versorgung leisten für die Kantine oder so weiter. Aber das ist natürlich ein ganz sicherer, klarer Arbeitgeber, wo die Leute gewusst haben, ja, ich mache hier eine Ausbildung als Mechatroniker, als Maschinenbauer, was auch immer. Und da werde ich 50 Jahre beschäftigt sein. Das fällt gerade weg. Und ich glaube, das fällt gerade ganz vielen jungen Leuten weg. Man sieht das auch so ein bisschen Schulabbruchquoten, beziehungsweise Jugendliche ohne formalen Schulabschluss, muss man sagen, die steigen. Man sieht es auch in den Abbruchquoten in der Ausbildung, die steigen auch. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass junge Menschen gar nicht genau wissen, naja, wo soll es denn hingehen? Wo geht die Reise gerade hin? Was macht das Sinn, dass ich hier diesen Job habe? Oder arbeite ich nicht lieber auf Helfer? Also, ihr habt ja schon über Dequalifizierung gesprochen, ne? Also über Helferniveau würde dann die Bundesagentur für Arbeit sagen. Also mache ich quasi ohne Ausbildung einfach mal einen Job und gucke, wie lange das halt funktioniert. Weil die Einstiegsgehälter gerade in den letzten Jahren ja relativ gut waren. Und warum dann eine Ausbildung anfangen? Und ich glaube, da hat natürlich aber die Sozialwirtschaft gerade als so eine starke Position in der Gesellschaft eigentlich und auch das, was sie auch tut, als sehr erfüllende Arbeitgeber. Und ich glaube, wenn man sich als Gesellschaft darauf einigt, na, wir wollen irgendwie so ein Niveau haben, wo wir wissen, wir brauchen auch in 10 Jahren, Bevölkerungsprognosen ändern sich ja nicht so stark, so und so viel 1000 Arbeitnehmer hier in diesem Bereich, dann kann man, glaube ich, so eine Sicherheit schaffen, wo man ganz vielen jungen Leuten sagt, hey, wenn du hier eine Ausbildung machst, wenn du hier anfängst, wenn du das lernst, dann hast du eigentlich einen Job auf Lebenszeit, mehr oder weniger. Und ich glaube, das würde ganz vielen jungen Leuten gerade die Motivation geben, zu sagen, ah ja, dann mach ich das. Das ist vielleicht was ganz Cooles, weil ich glaube, Sicherheit ist was gerade bei uns Deutschen einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Und ich glaube, das jungen Menschen zu geben, zu sagen, hey, das ist ein Job fürs Leben, das ist was, wo man, glaube ich, gut was machen kann.
Aber das würde ich auch nochmal sehen in Paarung sozusagen mit eurer Zusammenfassung in der Studie. Da werbt er auch sehr stark dafür, für soziale Organisationen, Organisationsentwicklung und Innovationsgedanken den Raum zu geben. Und das nimmt meines Erachtens viel zu wenig, findet viel zu wenig Eingang, weil einfach überhaupt gar keine Ressourcen da sind, weder zeitliche noch menschliche. Es gibt gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken, wie wäre es denn eigentlich gut oder wie können wir uns verändern. Und ich glaube, das muss möglich werden. Und das, wenn man das zusammendenkt, dann glaube ich, wird da tatsächlich ein Schuh draus. Wir hatten es ja gerade am Anfang auch schon mal, dass oft die Bedingungen zum Arbeiten im sozialen Bereich einfach so miserabel sind, dass man das kaum aushält. Genau, und da reinzugehen, zu sagen, wir arbeiten an den Strukturen, wir entwickeln die Organisationen, wir nutzen auch das Potenzial, Prozesse schlanker zu machen, wo es geht, durch Unterstützung von Technik. Aber wir stellen den Mensch weiterhin in den Mittelpunkt und gestalten gute Strukturen daran zum Arbeiten. Dann sehe ich das auch genauso, wie du gesagt hast. Eigentlich ist das eine sehr gute, sichere Perspektive, die man da dann hat. Genau.
Danke. An den Stellen erstmal dazu. Ich würde es so ein bisschen als Schlusswort nehmen, wobei ich rausstreichen würde, das mit den katastrophalen Arbeitsbedingungen, weil das sehe ich an vielen Stellen auch ein bisschen anders. Da gibt es große Entwicklungen, die dazu sind. Es ist natürlich nicht einfach, dieser ganze Job, in dem wir uns da bewegen. Deswegen macht das Ganze ja so ja etwas herausfordernd in verschiedenen Punkten. Würde es aber trotzdem dabei belassen. Es gibt Möglichkeiten und es gibt eigentlich ja auch eine schöne Perspektive darauf zu sagen, naja, wenn wir es schaffen, die Branche sozusagen so zu gestalten, ey, da gibt es Sicherheit, da gibt es Möglichkeiten, da ist die Perspektive, die da ist, dann da in diese Richtung weiter reinzugehen. Ich würde das Wort aber ganz zum Ende nochmal Florian dir geben. Gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, das hätten wir unbedingt noch ansprechen müssen, das ist aber nicht jetzt hier zum Thema geworden.
Wir haben schon ganz viele angesprochen. Ich hoffe, ich habe euch genug Zahlen, Daten, Fakten gegeben, weil wir haben ganz viele andere.
Ja, wir sind ein bisschen abgebogen, hier mal und da mal. Ja, genau. Aber das liegt ja auch an den Fragestellenden. Ja? Also das muss man ja nur auch sagen. Das war ja unsere Perspektive.
Ich glaube, eins noch, weil du gerade angesprochen hast, ich glaube, da würde ich noch so einen kurzen Follow-up drauf machen. Ja, ich glaube, oder diese Organisationsentwicklung, wir haben das da auch mit reingeschrieben, auch ganz intensiv mit einigen Leuten dazu gesprochen, weil das, glaube ich, ganz zentral dazu ist. Ich glaube, die Frage, also oder die Problematik, die uns da mal wieder geschildert wurde, ist, es gibt ja auch keine Ressourcen, also kein Geld vom Staat dafür, dass sich solche Arbeitgeber weiterentwickeln. Und da würde ich nun, glaube ich, mal den Staat generell so ein bisschen vielleicht noch an der Nase packen und sagen, naja, also der Staat muss ein attraktiver Arbeitgeber bleiben und Organisationen, die vom Staat finanziert werden, müssen attraktiv bleiben, weil nur so werden diese Services oder diese Leistungen, die wir anbieten wollen, diese Versorgung, die wir anbieten wollen, auch gut ausgefüllt werden mit Leuten, aber auch attraktiv und von Leuten, die da auch gern arbeiten, ausgeführt werden. Und ich glaube, das ist für unsere Demokratie extrem wichtig, dass Menschen das Gefühl haben, die öffentlichen Leistungen funktionieren und da ist es nicht nur eine Mühle, die da passiert, sondern wo man irgendwie durchgeschleust wird, sondern da sind Leute, die auch Lust auf ihren Job haben. Ich glaube, das macht einen ganz großen Unterschied. Gerade in sozialen Berufen macht das einen ganz großen Unterschied, mit wem man da agiert. Ich glaube, da kann man ganz viel ändern, aber dafür muss man den Weitblick auch haben und eben sich, glaube ich, ein Ziel für setzen, wo man hin will und nicht nur aus einer Verteilungslogik rausdenken.
Ganz herzlichen Dank an der Stelle. Das würde ich natürlich aus dieser Perspektive Organisationsentwicklung voll unterstreichen. Das würde ich aber vor allen Dingen aus der Perspektive unterstreichen. Ja, okay, wenn wir einen funktionierenden Staat haben wollen, in dem man gerne sozusagen oder eine Gesellschaft haben wollen, in der man gerne lebt, dann gehören diese Aspekte natürlich mit dazu. Danke, Florian, an der Stelle. Danke, Marion. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Danke euch. Ciao.
Tschüss.
Danke, tschüss.